Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben, wie zum Beispiel mein Kollege Martin Baumann, der mir hier gegenüber sitzt. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Martin, du bist auch Religionswissenschaftler.
Aber an der Universität Luzern.
Und seit wann kennen wir uns, weißt du das?
Ungefähr seit 20 Jahren oder länger. Eine Tagung in Bremen hatten wir uns gesprochen dann, und die ist schon Anfang der 2000er, wenn nicht die 90er
Jahre her, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Also wir sind sozusagen eine uralte Kolleginnenbekanntschaft. Und ich bin froh, dass du heute da bist, weil Andi, der mir auch gegenüber sitzt, der bei uns ja mal für die Technik zuständig ist, und ich festgestellt haben, dass eine der großen religiösen Traditionen bisher bei uns noch überhaupt nicht thematisiert worden ist, nämlich der Buddhismus.
Wie kommt's?
Ja, und das ist erstaunlich, weil in den letzten 24 Stunden sind mir mindestens 3 Buddha-Figuren, und zwar außerhalb meiner Wohnung oder meines Hauses, da gibt's auch welche, okay, aber außerhalb begegnet. Die eine war im Gartencenter, die andere war eine Werbung für einen Wellness-Kontext und das dritte war eine Apotheke. Und das ist ja irgendwie schon mal merkwürdig. Einerseits, ja, diese Präsenz von Religion. Man sieht nicht so oft Kreuze, zumindest nicht in Gartencentern. Und selbst so eine Mutter Gottes würde es wahrscheinlich nicht in einem Wellness-Nassbereich zu finden sein. Warum tauchen da Buddha-Figuren auf?
Genau, man sieht es in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten 10 Jahren, verstärkt Buddha-Figuren tauchen auf, stehen für asiatische Kultur, stehen aber auch für Friede, für Einkehr, für Achtsamkeit, das ist der große Tenor dann. Und damit verbinden bestimmte Firmen das auch dann, dass sie eben darauf zurückgehen, auf eben hier solche Bilder wie eine Buddha-Figur dann. Und das geht eigentlich zurück, eine Positivwendung dann im 20. Jahrhundert, wo Buddhismus ab den 90er Jahren bekannter in Europa geworden ist, auch in der Schweiz, in Deutschland, in anderen Ländern dann. Und eben diese Positivkonnotationen sind verbunden eben mit einem Bild Buddhismus als etwas, als eine andere Religion, quasi die Gegenreligion, die jetzt keinen strafenden Gott hat, die keine Dogmen vermeintlich hat, die auch keine, ja, sozusagen die Menschen einengt dann. Also man hat sehr deutlich diesen Gegensatz, der damit verbunden ist, strafendes Christentum versus freie Buddhismus, das war eine Diskussion, die schon um 1900 in Europa, gerade in Deutschland geführt wurde, in England geführt wurde, dann, wo eben hier Buddhismus angepriesen wurde von den Pionieren, von den frühen Buddhisten, als die große undogmatische Religion, die eben für Freiheit steht, für Selbstbestimmung, Selbstverantwortung dann. Und ich denke, diese Schiene geht weiter und heutzutage Firmen werben damit mit Themen eben hier mit Einkehr, Friedfertigkeit,
Entspannung.
Entspannung, positive Vibration sind damit verbunden dann. Und damit ist sozusagen ein Gefühl auch verbunden oder eine Idee verbunden, sozusagen mit diesen positiven Konnotationen, die auf die Buddha-Kopf, Buddha-Statur sozusagen verbunden wird dann, seien auch die Produkte damit verbunden dann. Und diese würden damit abfärben. Und wir sehen in vielen Vorgärten, auch wenn man da genauer schaut, wir haben beide einen Hund, wir gehen viel durch die Stadt dann und ich achte dann immer drauf, entweder auf die tibetischen Fahnen oder auf Buddha-Figuren dann. Und man sieht viele. Und vor einigen Jahren hat eine Hörfunkradiosendung bei RSF gesagt, die Buddha-Figur ist der neue Gartenzwerg in der Schweiz. Und in der Tat, wir sehen sehr viele Buddha-Figuren und von vielen wird hier Buddha-Figur, Buddha als etwas Positives genommen, was man mit vielen Bedeutungen belegen kann dann. Ja, die Bedeutung aber, wir sind auferlegt aus den Projektionen, aus den Ideen heraus von den Trägern, die vermeintlich dann auch gesellschaftsfähig, anschlussfähig sind und sie sind in weiten Bereichen anschlussfähig.
Wir verlinken das dann in den Shownotes. Das ist die Sendung mit der auch Religionswissenschaftlerin Lea Burger, auf die du angespielt hast, oder?
Genau, Lea Burger hatte einen Bericht gemacht eben über die Entwicklung des Buddhismus in der Schweiz, wo wir sehr deutlich auf einer Studie, die wir in Luzern gemacht hatten, zeigen konnten, wie kontinuierlich seit den 70er Jahren mehr und mehr religiöse Gemeinschaften, buddhistische Gemeinschaften gegründet wurden dann, in vielen Kantonen vorhanden ist. Hier in Zürich gibt es eine Vielzahl, die 15, 20 buddhistische Gruppen, in Luzern gibt es 10, 12 buddhistische Gruppen, in Genf noch mehr dann. Und wir können sehr deutlich sehen, wie sozusagen kontinuierlich in den 90er, 2000er Jahren die buddhistischen Gruppen angestiegen sind. Das heißt, das Interesse hat sich auch niedergeschlagen, institutionell, in der Gründung von Meditationsgruppen, Zen-Gruppen, Vipassana-Gruppen, also Achtsamkeitsgruppen. Aber auch Migranten sind gekommen in die Schweiz, in andere europäische Länder, haben hier Klöster gegründet und eben sind sozusagen, haben den Buddhismus institutionalisiert.
Ja. Du hast damals schon ganz paar wichtige Punkte so angesprochen, was den Buddhismus in Europa ausmacht. Kannst du noch kurz skizzieren, welche Bandbreite eigentlich hier vorhanden ist? Und was vielleicht auch das Typische ist von dem, wie buddhistische Traditionen hier in Europa gelebt werden?
Was charakteristisch ist für Europa, aber auch für Nordamerika oder Australien, ist die Vielfalt, die interne Vielfalt von Buddhismen. Buddhismen und buddhistische Linien, Schulen sind hier plötzlich in diesen Ländern und gerade in Europa, dann wenn wir München schauen oder Wien schauen, Hamburg schauen, wo man zusammen auch bestimmte Feiern begegnet, dann sind plötzlich neue Nachbarn geworden. Zen-buddhistische Gruppen oder Chan-buddhistische Gruppen aus China oder Zen-buddhistische aus Japan begegnen sich in Asien kaum oder haben sich über Jahrhunderte nicht begegnet dann. Hier sind sie plötzlich neue Nachbarn geworden und führen das Gespräch miteinander. In den 60er, 70er Jahren war das Gespräch teilweise ziemlich polemisch. Die Theravada-Buddhisten aus Südasien waren von sich aus überzeugt, wir haben den regulären, den originalen, den rechtschaffenen Buddhismus und diese korrupten, diese ritualistischen Mahayana-Buddhisten, was wollen die hier? Die kamen dann neu dazu, dann hatten aber einen großen Zulauf, gerade tibetisch-buddhistische Gruppen. Charakteristisch haben wir also die Vielfalt, wie wir sie in den Ländern Asiens so nicht haben. Da haben wir oft ein oder zwei Traditionen, sind prägnant, sind tonangebend. In Japan ist ein bisschen mehr Pluralität von buddhistischen Gruppen. Das zweite ist die Unterscheidung zwischen Migranten-Buddhisten und Konvertiten-Buddhisten. Ja. Hier gibt es wenig Austausch bisher. Es wird sich verändern in den kommenden Jahren. Aber zahlenmäßig, wenn wir uns das für die Schweiz angucken beispielsweise, laut Bundesamt für Statistik gibt es 35.000 Buddhisten und Buddhistinnen in der Schweiz, plus noch Kinder dazugerechnet, diese und jene, kommen wir auf 45, vielleicht 50.000. 75% sind Migranten-Buddhisten. Großteil sind thailändische Buddhistinnen, viele sind mit Schweizer Männern verheiratet, vietnamesische Buddhisten dann, plus tibetische Buddhisten. Wir haben in der Schweiz ja die größte tibetische Diaspora hier mit 6.000 bis 8.000 Personen. Konvertiten Buddhisten oder wie Luc Feldmann, der Präsident der Schweizer Buddhistischen Union, sagt, alpin Buddhisten sind vielleicht 5.000, vielleicht 10.000
Buddhisten. Jetzt muss ich dich aber mal ganz kurz unterbrechen. Alpin
Buddhisten? Luc Feldmann sagt alpin Buddhisten, also konvertierte Buddhisten, die das angenommen haben, den Buddhismus und in unterschiedlichen Traditionen.
Aber warum gerade alpin?
Weil sie mit den Alpen verbunden ist und die Schweiz sozusagen mit den
Wobei eben, also wenn wir an Alpen und Berge und den Himalaya denken, wo der Buddhismus durchaus auch zu Hause ist, ist es lustig, dass er gerade auf diesen Namen kommt.
Gut, wir haben aber einige wichtige Tagungshäuser, haben wir gerade in den Bergen dann.
Ja, ja, ja.
Wir haben große Tagungshäuser.
Also gerade hier in der Schweiz.
Gerade in der Schweiz, wo man eben dort auch hinfährt. Auch Leute von außerhalb, also bei uns, ich komme von Luzern, bei uns auf der Rigi steht die große, schöne Zen-Halle, die Vanya Palmas, der Zen-Priester, errichtet hat, lädt internationale Referenten und Referentinnen ein. Leute kommen aus Deutschland, aus Frankreich, aus anderen Ländern, nehmen daran teil dann. Ist ein reiches Programm. Genauso Beatenberg, das Meditationszentrum von Fried von Alm. Großes Zentrum, 80 bis 100
Aber
Leute können
jetzt
teilnehmen.
Gerade finde ich schon zwei spannende Beispiele. Dort wird Buddhismus, zumindest so wie ich ihn erlebe, ganz anders praktiziert, als wenn man jetzt in eine traditionelle, migrantisch geprägte
ganz genau
buddhistische Tempelhalle geht.
Und das ist eben auch, weswegen es sozusagen diesen Divide, diese Trennung gibt zwischen diesen beiden. Also rituell, auch intellektuell, auch sozusagen vom Verständnis her trifft man sich nicht dann. Es ist stark. Ich war auf dem Vesak-Fest der Vietnamesen bei uns in Luzern, in Nebikon gewesen dort. Dort ist sehr viel Etikette, sehr viel Hierarchie zwischen den Mönchen und zwischen den Laien, sehr viel Niederwerfungen, Rezitationen und anderes dann. Rituale bestimmen dies alle. Rituale und eben Autorität des Mönches dann.
Und das ist befremdlich für Schweizerinnen und Schweizer, oder?
Für sie wäre das befremdlich dann. Und sie würden dort auch nicht teilnehmen, es auch nicht verstehen dann. Aber wir haben eben in den konvertierten Buddhisten teilnehmen, ist eben stark Inhalte und Meditation. Themen, die im asiatischen Buddhismus und Migrantenbuddhismus gar nicht so prägnant sind. Dort ist Meditation auch stärker geworden im 20. Jahrhundert. Auch Laienmeditieren.
Aber auch ein bisschen durch den Einfluss wieder, der zurückkam aus dem Westen, oder?
Ja, das würde ich sagen, das ist so ein indigen, schon eine Reformbewegung des ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts, Namen wie Lady Sayadaw und andere burmesische Lehrer haben hier sozusagen die Zentren, die Klöster geöffnet für die Laienbuddhisten, ja, und haben angefangen, Vipassana, also Klarsichtmeditation und Samatha, Ruhemeditation zu lehren, an Laien zu lehren. Traditionell von den Vorgaben her ist die Meditation eigentlich den Asketen, das heißt den Mönchen, den Nonnen vorbehalten dann. Und Laienbuddhisten sollen die Silas, sollen die ethischen Praktiken einhalten. Das genügt schon. Sie sollen, brauchen nicht meditieren dann. Diese Reformbewegung hat aber, ist sehr wichtig gewesen, weil sie ermöglicht hat, dass Amerikaner und Europäer in den 60er, 70er Jahren dort in die Klöster gingen, dort als Laien unterrichtet wurden. Einige sind konvertiert, sind eben auch Mönche geworden, haben später das Mönchsgewand abgelegt, wie Jack Kornfield und andere dann, haben den Buddhismus aber diese Meditationsform nach Europa gebracht, wie Fred von Almen, Jack Kornfield, Joseph Goldstein nach den USA.
Spannenderweise aber eben vor allem das Philosophische und die Meditationsform, genau, sehr viel weniger die rituellen Aspekte. Also auch rituelle Aspekte, die hier dann vielleicht eher so als Wahrsagerei oder als Magie, genau, verpönt werden.
Das hat man auf jeden Fall in den Klöstern, man hat es teilweise auch in den migrantischen Klöstern. Man kann sagen, die Rezeption des Buddhismus, wie sie im 19. und 20. Jahrhundert war, hat ganz stark eine protestantische Färbung. Protestantische Färbung heißt Betonung auf Inhalte, Betonung auf das Individuum, der Einzelne ist verantwortlich, plus Kritik an Ritual. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Und dann sind plötzlich die tibetischen Lamas in den 70er, 80er Jahren gekommen.
Gut, und die waren nun ganz anders drauf.
Die waren anders drauf und plötzlich ist die Wiederverklärung, die Wiederverzauberung gekommen. Rituale waren plötzlich ganz in Konvertitenkreisen ganz stark nachgefragt dann. Und viele wunderten sich, was hat es damit auf sich? Warum gehen jetzt junge, gebildete Leute, nehmen hier den tibetischen Buddhismus an, fahren nach Dharamsala, gebildete Leute wie Sylvia Wetzel, die damals eine sozusagen in kommunistisch-marxistischer Partei war, Lehrerin war, fährt nach Dharamsala hin und wird dort Nonne und sagt, das ist der einzige wichtigste Mann, den ich im Leben getroffen habe, meinen Lehrer dort dann, der mich ordiniert hat. Sie hatte später das Nonnengewand abgelegt, ist freischaffende Meditationslehrerin und so dann. Aber man fragt sich, wie kommt das hier sozusagen diese Lamas, diesen großen, diese Mönch große Ausstrahlung haben? Interviews sagen sehr deutlich, sie haben eine Ausstrahlung, sie vermitteln ein Wissen und etwas, was über die Vermittlung von Inhalten, von Worten hinausgeht.
Charisma.
Und das geht über Rituale dann. Ja. Über Rituale geht das dann. Und in einigen Kreisen in den USA ist es in der Tat, ist sozusagen, stößt man mittlerweile auch in die Richtung vor, wo man sagt, wir können versuchen, den Dharma, die buddhistische Praxis und Lehre zu verstehen, aber irgendwo brauchen wir auch nicht nur die Praxis, wir brauchen Rituale. Und wir können von den asiatischen Buddhisten lernen dann. Und wir nehmen Rituale bei uns neu auf. Gerade in Zen-Kreisen sind Rituale sehr wichtig. Kleidung ist wichtig. Ich war hier in einem Zen-Zentrum gewesen und hier, da ist ganz wichtig die Etikette, das die Kleidung, ganz klare Abfolge, Rituale, ganz klare Hierarchie dann. Das bindet aber den Einzelnen ein und ermöglicht ihnen, sozusagen eigene Schritte weiterzugehen, aber unter Anleitung, unter klarer hierarchischer Anleitung auch dann.
Aber das heißt im Grunde genommen so diese klare Einteilung, hier ein migrantischer Buddhismus, der geprägt ist eher von einem rituellen Umgang und dort ein konvertitischer Buddhismus, der sehr intellektuell von einer Meditationspraxis geprägt ist. Das lässt sich dann zunehmend weniger so klar voneinander trennen.
Genau, wir haben, das kann man als Spektrum nehmen, ein klar rituellen Buddhismus dann, wie wir in meinetwegen Klöstern, Fokuan Shang Kloster, ein taiwanesisches Kloster, vietnamesische Tempel. Wir haben den Meditationsbuddhismus. Aber wir haben auch, das sehen wir sowohl auf der Konvertitenseite, Interesse an Ritualen. Und wir haben die zweite, dritte Generation. Wir sehen bei der zweiten, dritten Generation junger Tibeter oder junger Vietnamesen. viel mehr Interesse an Inhalten, weil sie sagen, wir müssen den Buddhismus erklären. Wir werden gefragt danach dann, was ist, hat es mit Buddhismus auf sich? Sie nähern sich etwas an den konvertierten Buddhismus an, sind zugleich sozialisiert durch ihre Eltern, durch die Pagoden in diesen migrantischen Buddhismus, erfinden aber in dem Sinne eigentlich eine neue Synthese zwischen einem gelehrten Buddhismus, wo auch Meditation wichtig ist, wo sie Inhalte erklären können, wo aber ein Rückbezug ist auch auf ganz traditionelle Rituale, meinetwegen Rituale, wenn jemand verstirbt oder nach einem Jahr ein Ritual für einen Verstorbenen durchgeführt wird oder an den Festen, den jährlichen Festen zu Vesak, dann ist man plötzlich in ganz traditionellen Rollen, kleidet sich traditionell, da ist in einer Hierarchie drin. Aber wir sehen mit dieser zweiten Generation, brechen eigentlich diese Kreise auf. Und man muss jetzt sehen, in dem Sinne, verändert sich der Buddhismus wieder hier. Und erste Gespräche kommen auch zustande, sind zumindest in Deutschland, in Großbritannien, sind vorhanden. In der Schweiz sehe ich noch nicht so viel Kontakt zwischen konvertierten Buddhisten und migrantischen Buddhisten. Also die Schweizerische Buddhistische Union führt einmal jährlich einen Thementag durch. Da nehme ich, wenn ich kann, teil. Da sehe ich nur weiße Konvertiten. In Deutschland haben wir schon einige Austauschformate, da treffen sich dann schon doch die verschiedenen Gruppierungen dann. Das sehen wir in der Schweiz eigentlich nicht. In der Schweiz ist hier viel doch abgekapselter miteinander, voneinander.
Wenn du von Konvertiten sprichst, die Gruppen, die ich etwas näher kenne, das sind vor allem Konvertitinnen. Deckt sich das so ein bisschen mit deinem Eindruck?
Teilweise, also die Gruppen, die ich kenne, sind männlich und weiblich geprägt. Eine ganze Reihe Leiter sind Männer dann, wobei es verstärkt haben Frauen auch dann beim Haus Dao meinetwegen. Marcel Geisser hat das aufgebaut vor vielen Jahren. Jetzt ist eben auch eine Frau Mitarbeiterin, ist dort Mitleiterin geworden. Meditationshaus Beatenberg neben Fred von Alm, Ursula Flückinger ist dort Mitleiterin. Ich würde sagen, es kommt auf die Tradition an. In vielen Achtsamkeitsgruppen wie Passana-Gruppen sind viele Frauen dort. Auch in einer Reihe von tibetisch-buddhistischen Gruppierungen, würde ich sagen, sind viele Frauen dort auch vorhanden dann. Zen-Gruppen sind, würde ich, ist mein Eindruck, eher gemischt. Mhm. Ne? Dieses harte, klare, straffe Training spricht bestimmte Männer an, spricht bestimmte Frauen an. Das ist mein Eindruck. Das ist durchmischter dann. Auch bei dem SBU, Schweizerische Buddhistische Union Thementag, ist es durchmischt. Aber Frauen sind an bestimmten Anlässen, sind sie stark vertreten. Und es gibt bestimmte Frauengruppen auch, die dann nur aus Frauen gebildet werden oder wo Seminare nur für Frauen durchgeführt werden dann auch, ja.
Wie geht man denn hier um, sowohl in den migrantischen Gruppen als auch in den Gruppen von Konvertitinnen und Konvertiten, mit den kritischen Themen, die ja in den letzten Jahren durchaus auch deutlich geworden sind? Also angefangen vom Missbrauch bis hin zu dem auf den ersten Blick vielleicht etwas harmloseren, doch sehr patriarchalen Strukturen in traditionellen buddhistischen Kontexten. Oder auch dem Nationalismen, selbst Gewalt, militärische Gewalt.
Also das große Thema ist sicherlich Missbrauch, weil wichtige Lehrer, Sokya Rinpoche, andere große Lehrer, mussten erklären oder es ist ganz klar rausgekommen, dass sie hier über Jahre Missbrauch betrieben hat, dass es in den Traditionen, in den Schulen auch gewusst wurde von vielen, die es unter den Teppich gekehrt wurde, man den Opfern nicht glaubte dann. Man geht damit um, indem man Ombudsmänner und Ombudsfrauen ernannt hat. Was mich erstaunt ist, an dem öffentlichen Prestige, Positiv-Image des Buddhismus hat es eigentlich fast gar nicht gekratzt.
Wie erklärst du dir das?
Das ist die Frage.
Denn die römisch-katholische Kirche hat ein immenses Imageproblem. Warum haben das die buddhistischen Traditionen kaum?
Ich denke, einmal ist es immer ein Tagesthema. Es wird vereinzelt gesehen, nicht als strukturelles Thema, von Macht und von Position in Zentren. Mein Eindruck, buddhistische Gruppen selber sind, nachdem der Druck groß genug war und sie gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen, relativ konstruktiv umgegangen. Sie sind aber auch gezwungen worden dadurch, durch öffentliche Klagen, durch öffentlich Machen der Felder und so etwas dann. Und sie haben angefangen, ihre Strukturen zu verändern. Also mächtige Zentrumsleiter sind entmachtet worden dann. Man hat es mehr auf andere Rollenprinzipien abgestellt.
Würdest du sagen, das ist einfacher in der Diaspora als in den, ja, als zum Beispiel in konkreten Ländern wie jetzt Thailand oder Japan und einfacher für diese kleineren institutionalisierten Einheiten als für so ein riesiges global-internationales Unternehmen wie die römisch-katholische Kirche.
Viele der Missbrauchsfälle sind in Konvertitenkreisen passiert, in tibetischen Kreisen, zen-buddhistischen Kreisen. Es gibt in Deutschland einen prominenten Fall eines Missbrauchs in einer vietnamesischen Pagode dort. Da hat ein sehr prominenter Abt, der dann angeklagt wurde und zurücktreten musste und so weiter. Dann in migrantischen Kreisen ist dies wenig ein Thema, fast gar nicht ein Thema. Wie weit das vorkommt, wissen wir nicht. Prominent gemacht worden ist es auf jeden Fall ganz deutlich in Konvertitenkreisen, weil es auch prominente Lehrer waren dann und die Schülerinnen auch nicht mehr sozusagen zum Schweigen gebracht werden konnten. Dann.
Ja. Aber du sagst ja, es wurde ein konstruktiver Umgang oft damit gefunden, in dem umstrukturiert wurde. Und das ist eigentlich meine Frage an dich sozusagen als Sozialwissenschaftler, als Religionswissenschaftler, ob das einfacher ist in solchen kleineren Strukturen als bei diesem Riesen.
Würde ich sagen, ja. Es ist hier einfacher, es ist übersichtlicher, man kann es auch klarer organisieren, beispielsweise klarer Druck von beispielsweise in Deutschland der Schweizerischen Buddhistischen, der Deutschen Buddhistischen Union oder in England dort vom Zentralverband dann eben, dass man hier Ombudsmänner ernennt, dass man eben auch sagt, die Mitgliedschaft in unserem Zentralverband wird sistiert, wenn ihr nicht eure Strukturen ändert und ähnliches. Plus in den, wenn wir jetzt eine Gruppe rausgreifen, meinetwegen RIGPA, die intern sehr viel Veränderung durchgeführt haben oder Tree Rutner dann, die in England sehr prominent ist dann, die intern hier vieles umgestellt haben, Ombudsmänner ernannt haben, plus eben auch den Opfern angefangen haben, Glauben zu schenken. In den Herkunftsländern, wenn wir Thailand als Beispiel nehmen, Thailand ist es bekannt, dass in vielen Tempeln manche wichtige, prominente Äbte, Mönche schicke Autos haben, vielleicht eine Frau haben und der Sangha-Rat, die großen, sozusagen der Zentralrat, hat jetzt angefangen, wieder mehr auf den Vinaya, mehr auf die Mönchsregeln, die Person zu verpflichten. Das heißt, bei sexuellen Missverhalten dann wird man ausgestoßen aus dem Orden. Allgemein bekannt war, dass hier Vorfälle sind in einer Reihe thailändischer Klöster dann, aber nicht gehandelt wurde dann.
Das kennt man nur aber aus sehr vielen Kontexten und auch aus Fußballvereinen.
Genau, man kennt es aus vielen dann. Es hat eben auch an der Glaubwürdigkeit dann auch, fängt es an zu mangeln. Und dann muss eben die Autorität auch spätestens eingreifen. Die Autorität in dem Sinne in Europa sind die Vereine selber, sind vielleicht die Zentralverbände, die eben sagen, wir sistieren die Mitgliedschaft dann, die nationalen Verbände oder die Europäische Buddhistische Union hat dies früh als ein Thema gemacht. Man hat in den 90er Jahren ein wichtiges Gespräch zwischen westlich-buddhistischen Lehrern und dem Dalai Lama war in Dharamsala gewesen, wo man sehr klar sagte, wie können wir mit umgehen mit dem Gefahr des Machtmissbrauchs und erste Fälle waren bekannt geworden durch buddhistische Lehrer dann. Und eben, dass hier Schülerinnen dann missbraucht werden, sexuelle Gewalt dann, auch spirituelle Gewalt, dass man eben sozusagen dort in bestimmtes, gedrängt wird in bestimmte Situationen und ähnliches dann. Also in dem Sinne ist es, finde ich, eine Form von Aufarbeitung, die in der Presse eigentlich wenig Beachtung findet. Und ich würde sagen, es wird nicht als strukturelles Problem gesehen im Buddhismus, in buddhistischen Klöstern, buddhistischen Zentren, dass hier solche Strukturen bestehen, sondern immer Einzelfälle behandelt. Und dann geht man wieder
das
über.
Das ist dann aber ein Problem. Also wenn man es als strukturelles Problem sieht, dann kann man eben Strukturen ändern.
Genau.
Und zum Teil zumindest ist das ja offensichtlich auch passiert. Jetzt ist ja spannend, dass du hast vorher auch schon gesagt, das hat dem Buddhismus hier in Europa in der Regel wenig geschadet. Mhm. Jetzt in den Ländern, du hast schon Thailand genannt, ich habe mehr Kontakt in Japan. Da kommt einem ja so die Idee, dass alle Japanerinnen, Japaner, alle Thailänderinnen ganz innig überzeugte Buddhistinnen sind. Ja, also dieses Vorurteil kommt einem ziemlich schnell abhanden, wenn man genauer hinschaut. Im Gegenteil, der Buddhismus oder buddhistische Klöster, buddhistische Gemeinschaften, Tempel haben da ziemlich zu kämpfen, in mancher Hinsicht fast ähnlich wie hier die christlichen Kirchen.
Gut, man kann, es ist die Frage, was ist der Grund dafür?
Ja.
Was ist der Grund? Ich würde sagen, ein Grund ist Modernisierung. Modernisierung, dass man nicht mehr die sozusagen Sozialversicherung und die spirituelle Versicherung der Klöster braucht dann. Man sozusagen kann vieles selber in den Familien regeln. Bestattungen werden in Japan weiterhin durch Buddhisten durchgeführt. Mhm. Mönche sind in Thailand, in Sri Lanka weiterhin wichtig für Totenrituale und Ähnliches. Na, aber eben braucht man das fürs tägliche Leben, fürs moderne Leben.
Und offensichtlich immer weniger Thailänderinnen und Japanerinnen haben für sich diesen Eindruck.
Genau, wie weit der Buddhismus dort an Rückhalt auch verliert, dann ist eine Frage. Zugleich sehen wir in Burma beispielsweise, sehen wir eine Bewegung, wo man den Buddhismus stark macht als nationale Religion gegen eine vermeintliche Islamisierung Burmas dann.
Ja.
Also das sind dann wieder Reaktionen, wo man versucht, die sozusagen eine Legitimation der lang ansässigen Tradition Buddhismus, der eben dort seit dem 7., 8. Jahrhundert vorhanden ist, dann dort sozusagen als nationale Religion, auch die für den König dann wichtig ist und so.
Sri Lanka werden ein anderes spannendes Beispiel.
Genau, in Sri Lanka auch mit eben der Unteilbarkeit des Landes. Also es geht hier um Formen der Legitimation von Nation, von Zugehörigkeit, von sri lankischer Identität. Zugleich ist das aber immer auch eine starke Selbstlegitimation für die Klöster, für die Mönche, Repräsentanten des Volkes und des Landes zu sein. Und das wird dann oft im Westen wird es in der Wissenschaft wird es gesehen, in der allgemeinen Presse wird wenig gesehen, wie bestimmte nationalistische Mönche sowohl in Burma, sowohl in Sri Lanka eben diese Kriege mit anheizen und die Konflikte dort mit anheizen. Das muss man sagen. In manch englischen Pressen findet man das dann, dass eben sehr deutlich gesagt wird, es gibt weiterhin in Sri Lanka die Scharfmacher, die ganz deutlich gegen Tamilen hetzen und eben Buddhismus als die nationale Religion sehen und eben hier sozusagen ein Einheitsstaat, als religiösen Staat quasi auf die Beine stellen.
Der die anderen ausschließt.
Ganz genau dann. Und sozusagen ethnische Säuberung und so etwas. Oder was in Burma dort auch eben gegen Islam gewettert wird, gegen die Rohingya gewettert wird. Also das ist teilweise dann nur Gespräch. Es ist eben gegen diese Meinung Buddhismus als friedfertig, als die positive Religion. Man ist eigentlich im Westen, wenn wir von Literaten des 19. und 20. Jahrhunderts sehen und der Rezeption, man hatte eigentlich mit Buddhismus eine Religion gefunden oder erfunden, die sozusagen das Positivbild von Religion, von Ethik, Philosophie und Religion noch miteinander verbinden konnte. Und solche Dinge sind dann Missbrauchsfälle, Nationalismus, interne Kriege, dann wie wir teilweise in Tibet haben, zwischen den verschiedenen Klöstern dann. Na, das
passt,
will man nicht gerne
sehen.
Ja.
Ja, inklusive eben zu Gender wäre da auch noch eine ganze Menge zu sagen. Du hast jetzt gesagt, erfundene Religion. Damit kann ich als Religionswissenschaftlerin was anfangen. Du lachst mich auch schon an, aber vielleicht kannst du für viele Zuhörende versuchen, in drei Sätzen zu sagen, warum dir das so, ich weiß nicht, rausgerutscht ist.
Nein, ich finde, erfunden ist neu erfunden in Europa im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, wenn wir uns anschauen, welche Inhalte werden stark gemacht. Es werden ethische Inhalte stark gemacht, es werden philosophische Inhalte stark gemacht, gerade Inhalte, die in Ländern Asiens für die Laien-Buddhisten weitgehend nicht sehr relevant sind. Und hier eben, man hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts sozusagen einen Buddhismus rezipiert und erfunden, meditationsfern, die ethischen Vorsätze wurden gelesen, aber ob man danach gelebt hat, ist dann eine andere Frage. Einzelne Pioniere haben es gemacht.
Gut, aber das muss man ja sagen, ist nun in allen religiösen Traditionen ein bisschen ein Problem.
Aber wir haben eben dieses ganz starke, plus eben erfunden, Gemeinschaftsgedanke, der in den Sangha, im Mönchs- und Nonnenorden in Asien sehr stark ist, wird hier erst in den Kleingemeinschaften stark gemacht. Aber es sind dann Gemeinschaften, die teilweise lokal zusammenkommen oder Seminare sind, wo immer völlig verschiedene Leute zusammen sind. Also wir haben in dem Sinne keine Gemeinschaft,
also
die jetzt vor Ort ist.
Also während ich in einem traditionellen Sangha entweder einmal für mein ganzes Leben eintrete als Nonne oder Mönch oder je nachdem, wie zum Beispiel in Thailand, zumindest mal für eine bestimmte Zeit, ist das hier sehr punktuell. Also ich gehe zumindest zum Teil. Ich gehe Donnerstagabend zur Meditationsgruppe und da ist für mich diese Gruppe sehr wichtig. Da entstehen vielleicht auch wichtige emotionale Bindungen, Beziehungen. Das ist eine ganz wichtige Ressource. Aber es ist dann ein Laien-Sangha, der zeitlich auf einen bestimmten Teil der Woche sich ganz genau. Es
ist, also in dem Sinne ist eine klare Gruppenbildung, Gemeinschaftsbildung, das wissen wir auch aus Erzählungen oder aus Interviews, solche Gemeinschaft kann wichtig sein. Daneben haben wir aber eben auch dann diese punktuellen Angebote, wo ich dann wählen kann, einen Vipassana-Kurs bei diesem oder jenem oder einen bestimmten Ritualkurs bei einem tibetischen Lama und dann komme ich dahin, sind völlig fremde Menschen. An dem Wochenende verstehe ich mich wunderbar mit denen dann.
Danach
dann
ist aber auch gut.
Und dann ist auch gut dann. Also wir haben, in dem Sinne haben wir auch wieder hier ein Spektrum und diese sozusagen Wochenendseminargruppen. In dem Sinne ist das auch etwas Neues, weil in den Ländern Asiens haben wir doch dann, gerade in Japan, die japanischen Buddhisten sind einem bestimmten Tempel dann zugeordnet, sind einem
also dort eingeschrieben. Also waren zumindest, denn inzwischen gibt es das andere ja auch.
Genau.
Also aber das traditionelle japanische Modell sah anders aus, das stimmt. Ja, das, der Familientempel.
Aber in dem Sinn haben wir, würde ich sagen, haben wir eine Breite, eine große Spannbreite hier in Europa von Sangha-Verständnis auch. Wer gehört dazu? Wer ist eigentlich Buddhist? Muss ich, wenn ich an einem Vipassana-Meditationsseminar teilnehme, ein Wochenende Buddhist sein oder nicht? Alle sagen, nein, natürlich musst du das nicht sein. Offenheit haben, mitmachen dann, aber du kannst sein, was du willst dann. Also die Frage ist so ein bisschen auch, wer zählt als Buddhist dann? Und die Frage ist, wie viele Buddhisten haben wir in Europa überhaupt? Wir haben in Europa um die, wenn ich die Zahl recht im Kopf habe, 750 Millionen Personen. In meinen Seminaren stelle ich oder bei Vorträgen stelle ich immer die Frage.
Personen, die von sich sagen, dass sie Buddhistinnen und Buddhisten sind? Ne? Oder worauf bezieht sich die Zahl?
Wenn ich eine Buddhismusvorlesung halte, mich etikettieren die Leute gleich als Buddhisten, weil ich sage, ich war bei diesem Ritual dabei, ich war jetzt bei dem Fokuan-Shang-Tempel oder beim Shaolin-Tempel, bei der Mondscheinzeremonie dabei und so etwas. Kollegen sagen sogar selber, ach nein, du bist doch Buddhist. Ich sage, nein, ich habe weder Zuflucht genommen, halte mich nicht an irgendwelche, die fünf Gebote denn.
Oder jetzt musst du ganz kurz sagen, was heißt, also einmal Vipassana-Meditation, das brauchen wir, oder Tradition, brauchen wir ganz kurz eine Erklärung. Was heißt es, Zuflucht genommen haben?
Okay, Vipassana-Meditation ist Klarsicht-Meditation, eine Form des Buddhismus, in der man eben in der Meditation versucht, eben zu verstehen, die Dinge, wie die Wirklichkeit geprägt ist, dass sie eben vergänglich geprägt ist, dass kein letztendlicher Ich-Kern vorhanden ist und dass alles sozusagen mangelhaft ist, leidhaft ist dann, dass man dies versucht zu verstehen in dieser teils geführten Meditation, teils durch Lektüre versucht man sich das anzueignen, durch Vorträge und Ähnliches.
Also es ist eine bestimmte Meditationspraxis und Tradition.
Eine bestimmte Meditationspraxis, die stark angeboten wird in vielen Seminaren dann eben im südlichen Buddhismus, wo Meditation ganz stark und langes Sitzen dann prominent ist.
Aber eben ursprünglich nicht für Laien, sondern für ordinierte Personen. Und jetzt kommen wir zum Stichwort Zuflucht suchen.
Genau, Zufluchtnahme ist die Zuflucht, das Vertrauen legen in den Buddha, dass er der rechte Lehrer ist, in die Lehre, dass die mich den Weg leiten kann und in den Sangha, in die Gemeinschaft dann. Diese Zufluchtnahme gibt es beispielsweise in migrantischen Klöstern, gibt es hier bestimmte Tage, bestimmte Wochenenden. Laienbuddhisten können dort zusammenkommen. Ich habe das in Hannover beispielsweise in der Vianjak-Pagode gesehen, dann in der großen vietnamesischen Pagode. Dann waren an die 50 Laienbuddhisten, die nach einem Wochenende ein Zertifikat hatten und dort Unterricht in Buddhismus hatten, plus Zufluchtnahme zum Buddha Dharma Sangha, zum Buddha, zur Lehre, zum Gemeinschaft genommen haben und damit offiziell sozusagen in den Buddhismus eingetreten sind. Das ist aber eine nominelle Sache. Wir haben auch ganz viele, die sich als Buddhisten verstehen, die haben keine Zuflucht genommen. Die verstehen sich als Buddhisten, weil sie sagen, ich halte mich an die Lehre, ich versuche die Lehre umzusetzen, ich halte mich an bestimmte ethische Vorgaben und versuche auch vielleicht bin ich in einer Gruppe, muss aber nicht in einer Gruppe sein. Also die Spannbreite, wer zählt als Buddhist, ist in der Tat ein bisschen schwierig dann zu sagen dann, weil viele, wenn wir auf dem, sozusagen mit dem Bundesamt für Statistik fragen, sind sie Buddhist oder nicht, dann ist die Frage, ob Migranten-Buddhisten dies ankreuzen würden oder nicht. Sie verstehen sich vielleicht als als Vietnamesen, als Buddhisten, als Katholiken oder als Katholiken und Buddhisten. Einige haben Doppelmitgliedschaften und so etwas. Also wir haben hier eine Problematik, wen zählen wir letztendlich dazu? Vorschlag von Thomas Tweed aus den USA ist sehr deutlich, wer selber von sich sagt, ein Buddhist zu sein, das müssen wir erstmal so annehmen und dieses Selbstbekenntnis als solches erstmal festhalten dann und als solches übernehmen und dann eben von dort aus weitergehen.
Das heißt aber eben noch nicht unbedingt, dass ich das Richtige ankreuze, wenn ich nur die Wahl habe, entweder oder.
Ganz genau. Dann ist die Frage dann,
kreuze ich Katholikin an oder kreuze ich Buddhistin an?
Ganz genau. Und wir haben eben bei einigen, haben wir diese Mehrfachmitgliedschaften dann, gerade bei ganzer Reihe von chinesischen Personen, die in Europa leben, die sowohl konfuzianische Rituale durchführen, buddhistische teilweise durchführen. Bei Vietnamesen sind einige kommen historisch aus eben gerade in der DDR waren, kommen aus Nordvietnam, die jetzt in der Diaspora eigentlich erst den Buddhismus wiedererkennen. In der Vian Jacques Pagode habe ich selber miterlebt, wie eben dann nordvietnamesische Personen dort als Gabe, sozusagen rituelle Gabe, Fleischdinge spendeten. Was natürlich in einem buddhistischen Kloster unmöglich ist dann, dass ein vegetarisch dort wird, kein getötetes Tier oder so etwas aufgebaut dann. Teilweise eben lernen dann auch wieder Personen hier den Buddhismus neu kennen dann, weil die Eltern ihnen den teilweise, sie vermitteln den Eltern, aber sehr stark über sozusagen rituelle Bezüge, über Hierarchiebezüge, dass man eben als Kinder bestimmte Aufgaben den Eltern gegenüber hat dann. Inhaltlich lernen sie das aber erst in quasi Zusatzkursen. Der vietnamesische Mönch beispielsweise in den Pagoden gibt den jungen Mädchen und Jungs dort Zusatzunterricht, erläutert ihnen Sprache, Kultur und Religion, das heißt buddhistische Dinge. Und was heißt buddhistische Zufluchtnahme beispielsweise? Wie ist die Figur des Buddha zu verstehen? Und warum sprechen wir nicht von Geboten, sondern von Selbstverpflichtungen der ethischen Vorsätze und Ähnlichem dann?
Vielleicht zum Abschluss noch eine spannende Sache, die du vorhin quasi ex negativo angedeutet hast, die aber ich dann auch gleich noch mit einem positiven Pendant sozusagen kontrastieren möchte. Du hast gesagt, man hatte den Eindruck, als der Buddhismus hier in Europa so seine erste Faszinationswelle unter Intellektuellen bekam, Schopenhauer war auch einer, oder? Ja. Es gab ja auch ein paar Frauen, die da sehr aktiv waren, Pionierinnen. Aber das wäre wie ein nächster Podcast, Pionierinnen des Buddhismus. Da erschien der Buddhismus so als eine Religion ohne strafenden Gott, unter dem viele Menschen sehr gelitten haben. Diese christliche Vaterfigur, heute immer noch mit Sicherheit, aber damals noch mehr im 19. Jahrhundert. Es gibt ja unglaubliche Höllendarstellungen, wo Menschen gepiesackt werden von buddhistischen, ja, transzendenten Figuren.
Von Dämonen.
Genau, von Dämonen. Also es gibt durchaus auch diese Seite innerhalb des Buddhismus.
Ganz genau.
Die wurde aber hier offensichtlich nicht so wahrgenommen. Was würdest du denn sagen, wird heute von vielen Menschen, die hier nicht als Migrantinnen, sondern als Menschen, die christlich oder völlig unreligiös sozialisiert wurden, als die Stärke einer buddhistischen Praxis erlebt?
Die Stärke ist sicherlich, was mir in Gesprächen begegnet oder was ich aus Interviews, die andere geführt haben, weiß, Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung eben, hier sein Leben nicht nur selbst zu leben, sondern eben auch in Gemeinschaft, in Austausch mit anderen zu leben. Und diese Autonomie, die einem gegeben wird dann, die wird sehr deutlich mit dem Buddhismus verbunden. Und eben selber interpretieren können, wie lebe ich diese Religion? Ich muss nicht jeden Sonntag oder jeden Samstagabend zu einer Gemeinschaft hingehen. Ich kann dies machen. Wie weit lasse ich mich drauf ein? Wie interpretiere ich die verschiedenen buddhistischen Vorsätze, Prinzipien dann? Also dieses Thema Selbstverantwortung, Autonomie, Selbstbestimmtheit. Das sind ja sehr bürgerliche Ideale, die sehr hoch gehalten werden. Plus, dass mit dem Buddhismus auch so etwas verbunden wird wie eine Religion wieder im positiven Sinne, die sozusagen nicht so viel Negativdinge hat. Sie hat keine missionarischen Kriege geführt.
Gut, stimmt nicht ganz, aber
stimmt nicht
zumindest
ganz,
nicht aber so stark, wie wir es im Christentum und Islam kennen, ja.
Und die eben aber auch beispielsweise, was vermehrt nach außen getragen wird, enge Verbindung zur Natur habe dann, wo man sein Naturverständnis mit ausgleichen kann, sozusagen buddhistische Ökologie sei damit verbunden. Da wird natürlich was Neues hineininterpretiert in den Buddhismus auch, dass man eben vermeintlich schonend mit der Natur umgeht. Wir haben in Thailand, haben wir einige buddhistische Mönche, die weihen, die ziehen einen großen Bäumen, die eigentlich gefällt werden sollen, ziehen sie eine Mönchsrobe um und sollen und sozusagen weihen den Mönch, den Baum damit und verhindern damit die Abholzung dann. Also so etwas wird auch damit verbunden. Aber der zentral, finde ich, sind die Themen Selbstverantwortung, Selbstbestimmtheit.
Ich hätte den Eindruck, dass ein wichtiges Element ist das Angebot einer Praxis, die ich durchziehen kann, ohne dass ich an konkrete Glaubensvorstellungen mich dabei irgendwie gebunden fühlen müsste. Also ein christliches Gebet, auch ein muslimisches Gebet, das richtet sich an einen Gott, der mehr oder weniger personifiziert ist.
Also ich würde sagen, wenn man sich als Buddhist versteht, würde man auch bestimmte Lehrinhalte klar annehmen. Das ist diese Thematik Zufluchtnahme. Der Buddha hat den rechten Weg gelehrt. Und was heißt Dharma? Was heißt die Lehre? Und die Lehre hat bestimmte klare Sätze dann. Was heißt Dukkha? Was heißt Mangelhaftigkeit? Was heißt nicht ich das? Und was heißt Vergänglichkeit dann?
Dann sag uns noch so einen klaren Satz zum Abschluss.
Buddhismus ist nicht dogmenfrei, sondern wenn ich drauf einsteigen will in diese Religion, nehme ich auch etwas mit, verpflichte mich auf etwas, dann verpflichte mich auf bestimmte ethische Grundsätze. Und würde auch, wenn ich hineinwachsen will, mich mit den Dharma, mit der Lehre vertiefend beschäftigen. Und das heißt vertiefend beschäftigen. Was heißt der Mangel, der jedem innewohnt dann? Was heißt Vergänglichkeit? Und wie spielt sich das dann im Gegenüber mit meinem Mitmenschen aus? Na.
Und da lässt sich jetzt noch zum Abschluss so ein Beispiel sagen? Oder ist das schwierig? Was wäre so ein Dogma oder ein Glaubenssatz, von dem du sagst, der ist eigentlich typisch?
Typisch ist Dukkha, ist Auseinandersetzung, was heißt Leid, was heißt Mangel, was heißt sozusagen sich auseinandersetzen, dass alles letztendlich leidvoll geprägt ist, Beziehungen miteinander leidvoll geprägt sind, dass eben an freudige Anlässe auch immer wieder schwierige Momente kommen dann und sich damit auseinandersetzen und sozusagen überlegen, wie kann ich mit diesem grundständigen Leid, was in jedem Menschen vorhanden ist, was in jeder Beziehung vorhanden ist, umgehen, um nicht daran anzuhaften, sondern davon frei zu werden. Also dies nicht anhaften. Letztendlich im buddhistischen Sinne ist, und das frage ich in meiner Vorlesung zu Buddhismus, was würden Sie als zentrale Aspekte, nennen Sie drei Begriffe von Buddhismus dann, ich nenne als drei zentrale Aspekte loslassen, nicht anhaften und eben sozusagen frei werden. Und das ist die Zielsetzung letztendlich. Nirvana heißt erwachen dann, also ein bestimmtes Bewusstsein zu erlangen. Und in buddhistischer Weise ist es, kann man dieses Bewusstsein dann erwachen, Bodhi nur erreichen, auch indem man es praktiziert, umsetzt in der Meditation, umsetzt im Miteinander mit dem Mitmenschen, wie begegne ich dem dann da. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, ist dies Buddhistische eine zielgerichtete Lehre dann, die eben auf ein Ziel hingeht. Und ich würde sagen, bei vielen, die mit Buddhismus kokettieren, auch wenn ich das vielleicht in dem Sinne ein bisschen bewerte, dann, sobald es anstrengend wird, geht man dann zum anderen Lehrer hin. Das ist nicht mein Spruch, sondern das hat ein Geschäftsstellenleiter der Deutschen Buddhistischen Union vor 40 Jahren schon gesagt. Sozusagen, man geht zu den Lehrern hin, wo es nicht zu anspruchsvoll ist. Buddhismus wird, buddhistische Lehre, anspruchsvoll, wenn man sich dann vertieft damit beschäftigt und eben versucht, das Ziel Erwachen zu erreichen. Und das ist dann doch durchaus ein hohes Ziel.
Ja, das ist ein großartiger Abschluss. So, da sind wir uns sicher, wir beide uns einig. Ob Andi sich da auch mit uns einig ist, weiß ich nicht. Andi, hast du noch eine Nachfrage?
Meine Frage oder meine Überlegungen gehen tatsächlich in eine ähnliche Richtung, wie du jetzt, glaube ich, am Schluss auch gehen wolltest. Die Community der Buddhistinnen und Buddhisten ist ja nicht riesig, aber eben, ihr habt ja am Anfang schon gesagt, dass eben diese Symbole sehr häufig auftauchen. Also es gibt ja eben sehr viel mehr Leute, die sich zum Buddhismus irgendwie hingezogen fühlen. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen deine Frage auch so verstanden. Ja, ist das nicht einfach, weil es so philosophisch daherkommt und gar nicht so religiös? Also das wäre mein Eindruck, dass es in so säkularen Kreisen so wahnsinnig anschlussfähig ist, weil es eben nicht so nach Religion klingt, sondern irgendwie nach Philosophie.
Richtig, ja. Es klingt auf jeden Fall, das ist traditionell aus dem 19. Jahrhundert. Ist Buddhismus nicht eine Philosophie, werde ich auch immer gefragt. Und es ist anschlussfähig an viele philosophische Traditionen. Schopenhauer wurde genannt, der das Einfallstor sozusagen für buddhistische Ethik und Philosophie und Anschauung in Europa war. Wobei Schopenhauer selber bezeichnet sich als Buddhist, war aber kein Buddhist dann selber. Aber er hat damit kokettiert, dass er eben gerade die Distanz zum Christentum macht. Aber wir haben diese Grenzziehung, ist bei den Buddhisten relativ offen, würde ich sagen. Also in den 80er, 90er, 2000er Jahre war Buddhismus und Esoterik sehr eng miteinander verbunden, beispielsweise dann. Und wir haben diese Grenzen nicht, weil ich mein Eindruck ist, viele buddhistische Lehrer und Gruppen sind aus sich heraus sozusagen in sich selbstbewusst genug, weil sie sagen, die Grenzen brauchen wir gar nicht eng machen und wir machen sie extra offen, dass Leute zu uns kommen, vielleicht mit Buddhismus auch einfach das mal hören, mal kennenlernen, vielleicht reinwachsen und dann sehen sie, wenn sie bei uns bleiben, es ist doch einiges mehr umzusetzen und einiges zu tun dann. Der Sympathisantenkreis in Europa wird sehr groß sein, da gibt es keine Schätzung zu. Wir haben jetzt in unserem Handbuch für Buddhismus in Europa, haben wir kalkuliert, dass die Anzahl von sich selbst als solch bezeichnende Buddhisten dann um 2,5 Millionen Personen ist, also relativ klein. Für diesen kleinen Kreis dann, auf die ganzen 40 europäischen Ländern mit den vielen Gemeinschaften ist es eine sehr hohe interne Heterogenität, die vorhanden ist dann. Aber es ist eine, würde ich sagen, Selbstsicherheit in der buddhistischen Lehre, dass eben hier der Buddha etwas vermittelt hat, diese Zielgerichtetheit auf das Erwachen hin, was wir so in anderen Religionen nicht sehen. Und deswegen können wir die Grenzen auch offen machen, um eben andere einzuladen, dass sie kommen. Und im südlichen Buddhismus haben sie die Einladung, komm und sieh, hör dir die Lehre an, wenn sie dir nicht passt, gehst du weiter, wir wollen dich nicht missionieren. Das ist so das Diktum gerade im südlichen Buddhismus, um eben hier auch diese Grenzöffnung zu zeigen.
Vielen, vielen Dank.
Dank euch.
Euch beiden. Das war ein Podcast der Universität Zürich, der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Damit unterstützt ihr uns auch. Genauso natürlich mit Likes und Kommentaren wie überall. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kommen auch wie immer von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und wir sind wieder da am nächsten 1. des Monats.